Projekt Gesundheitswesen.
Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
Präsentiert von Simply Projects.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Simply Projects Podcasts. Es ist eine Zeit lang still um uns geworden. Darum freut es mich umso mehr, dass wir die Serie wieder aufnehmen können und mit einer neuen Podcast-Folge starten können. Ich darf heute ganz herzlich Claudia Pahl begrüßen. Claudia Pahl ist Projektleiterin bei uns, aber vielleicht, Claudia, sagst du mal ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du machst und vielleicht so ganz kurz den Hintergrund, wo du herkommst.
Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Claudia Pahl. Ich bin seit 1994 in der Schweiz, mittlerweile eingebürgert, länger hier zu Hause als in Norddeutschland, meine Heimat. Mein Hintergrund ist medizinisch. Ich habe in Greifswald, eine Unistadt im Norden Deutschlands, mein Staatsexamen gemacht in Krankenpflege und bin danach in die Schweiz gekommen und habe das Diplom als OP-Schwester erworben. Und das ist sowas Ähnliches, wie heute die TOAs machen. Anschließend habe ich noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und einen OP geleitet in einem renommierten Privatspital in Zürich und anschließend meine Familie gegründet. Mein Sohn ist mittlerweile erwachsen, studiert selber Medizin, bleibt also in der Familie.
Also ja. Durchweg medizinaffine Medizin. Familie, das ja, ist das sehr gut.
Ja, und anschließend bin ich dann in den strategischen Einkauf gekommen, ausschließlich in Spitäler, bin dort 15 Jahre tätig gewesen, in großen kantonalen Spitälern, wie auch städtischen, aber auch kleine Privatspitäler mit Belegarztsystemen. Also weiß ich auch hier, wie der Hase eigentlich in beiden Situationen läuft. Und was ich gesehen habe in den 15 Jahren, ist eigentlich ganz viel, wie vermeintliche Einsparungen eigentlich zum Teil verpuffern, ja, weil die Ursachen häufig nicht angegangen werden konnten, auch aus Zeitgründen.
Aber das ist ja eigentlich eine optimale Kombination. Also du hast so beides, die Spital-Know-how auf der einen Seite und das Einkaufs-Know-how auf der anderen Seite. Das hilft dir sicher auch bei den Projekten, die du so mit Simply Projects dann abwickeln kannst oder darfst.
Ja, absolut. Das macht mir natürlich leichter, mit den Ärzten zu agieren, aber auch im Einkauf selber mit den Leuten. Eigentlich wissen wir so, wovon wir sprechen, wenn genau. Wir in so ein Haus gehen.
Und genau. Kannst dann auch von der, nicht nur Theorie, sondern von der Praxis so abschätzen. Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Da wäre so die erste Frage, wenn du so in ein Haus kommst, ein neues Haus, neuer Auftrag mal anzuschauen, wie könnte man den Einkauf optimieren? Wo tut's denn meistens weh in den Häusern? Was sind so typische Probleme, auf die du euch immer wieder triffst, wo die euch immer wieder begegnen?
Ja, generell hatte ich bis jetzt immer das Gefühl, dass die Spitäler ein gutes Gefühl haben für ihre Gesamtkosten, aber denen dann auch häufig so die Detailtiefe fehlt und dass eben Prozesskosten vor allem nicht vollständig gemessen werden oder auch nicht gemessen werden können unbedingt.
Das ist natürlich auch schwierig. Also wo setzt man das an und wie berechnen wir letztlich den Prozess dann?
Richtig, ja. Die Abläufe sind meist komplex und auch häufig historisch gewachsen. Und genau dort stecken eben auch hin und wieder oder meistens die versteckten Kosten. Also ein neutraler Blick von außen zeigt dann halt häufig die Potenziale auf, die man von innen meist gar nicht sichtbar.
Aber dafür fragen diese komplexen Abläufe, das hat natürlich Auswirkungen auf den Betrieb. Also wenn man sich so den klassischen Einkauf anschaut, wie er so im Spital historisch gewachsen ist, dann ist er ja häufig im Feuerwehrmodus unterwegs, so nennen wir das immer, wo es eigentlich nur darum geht, Bestellbüro und wie bekomme ich meine Waren rechtzeitig zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Aber Einkauf ist natürlich viel mehr, weil die Einsparpotenziale sind da, wenn ich im Feuerwehrmodus bin, relativ gering. Und eigentlich müsste der Einkauf ja an einem anderen Punkt ansetzen.
Ja, das ist richtig. Die sind halt häufig, wie du sagst, im Feuerwehrmodus, weil die eben ganz viel auch stark operativ beschäftigt sind. Das heißt, wie du schon erwähnt hast, was ja alles zu ihren Aufgaben gehört. Und weil eben häufig die Kapazitäten fehlen, eben Fachkräftemangel und so weiter, kommen die gar nicht ran, an ihre strategischen Sachen abzuwickeln.
Also man dreht eigentlich immer im Operativen und schaut, dass man eigentlich beschäftigt ist und vergisst oder aus Zeitgründen schafft man es eigentlich gar nicht, an die Punkte ranzugehen, die wirklich wehtun oder wo die großen Einsparpotenziale am Ende wären.
Genau, also eben die Einsparungen, um überhaupt irgendwie einen Output zu kriegen, werden halt häufig nur über den Preis verhandelt. Mhm. und nicht über den sogenannten Total Cost of Ownership, wo eben außer den Anschaffungskosten ganz viel andere Sachen noch mitspielen, also Betriebskosten, Energie, gibt es Verbrauchsmaterialien, wenn jetzt zum Beispiel ein medizinisches Gerät angeschafft werden soll, dann hat es häufig Verbrauchsmaterial dazu, das wird dann häufig gar nicht mit angeguckt. Wie sieht's mit der Wartung aus, mit Reparaturen, muss geschult werden etc., also das gehört alles dazu.
Darf ich schnell bei der Wartung einsetzen? Das ist ja ganz häufig ein Thema. Also man schafft ein Gerät an, stellt danach fest, oh, das braucht Wartung und schließt dann anschließend einen teuren Wartungsvertrag ab. Ich finde diesen Ansatz mit Total Cost of Ownership für die Beurteilung, für die Anschaffung von einem Gerät eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Ansatz. Das heißt, wenn ich vorher weiß, was kostet mich mein Gerät und zwar nicht nur nach dem Nespresso-Prinzip günstiges Gerät mit teurem Verbrauchsmaterial, sondern was kostet mich das dann in der gesamten Laufzeit, wenn ich es über 5 Jahre beispielsweise anschaue, inklusive Verbrauchsmaterial, inklusive Wartung. Und das ist ja eigentlich der Ansatzpunkt für einen strategischen Einkauf. Genau dort müsste der Einkauf ansetzen und sagen, was kostet mich so ein Gesamtgerät? Wie sehen die Verträge darum herum aus? Also, dass ich am Ende beurteilen kann, ist es eine vernünftige Anschaffung. Aber das geht ja völlig weg vom Feuerwehrmodus, wie wir es vorher genannt haben, also nur vom operativen Beschaffen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, diese Transformation im Einkauf hinzubekommen. Wie komme ich weg aus dem Feuerwehrmodus und wie komme ich vielmehr genau zu solchen Themen wie Total Cost of Ownership? Wie sinnvoll ist so eine Anschaffung? Was beinhaltet so eine Anschaffung? Und das stellen wir natürlich immer wieder auch fest in diesen Projekten, dass das halt zum Teil nicht so stattfindet, sondern man wirklich im Operativen gefangen ist. Und die wirklich interessanten Baustellen irgendwie so außen vor bleiben? Oder wie ist dein Empfinden da? Wie erlebst du das?
Ja, es ist halt so, dass eben, wenn man halt nur über den Preis verhandelt, dass man auch wie den Hebel falsch ansetzt und dadurch auch falsche Anreize setzt. Oder dann hat man zwar schnell irgendwelche Einsparungen, aber nicht wirklich auf Langzeit. Und das ist entscheidend, ne?
Ja, und wenn wir bei dem konkreten Beispiel mit dem mal bleiben. Klar, es ist spannend, ein neues Gerät möglichst günstig einzukaufen. Nur wenn ich dann im Hintergrund mit den Folgekosten, mit den Verbrauchsmaterialien am Ende über 5 Jahre genau dasselbe zahle, als wenn ich von Anfang an einen vernünftigen Vertrag gemacht hätte, ja, ist der Ansatzpunkt, glaube ich, ein anderer. Also man muss immer die Gesamtlebensdauer anschauen, man muss die gesamten Vertragsverhältnisse anschauen und nicht nur die Beschaffung von einem Gerät beispielsweise.
Genau, das ist eigentlich die Quintessenz aus dem, richtig. Ja, es gibt aber noch natürlich andere Probleme, Ineffizienten im Spitalalltag, die man auch erst erkennt, wenn man sie dann wirklich systemisch messen kann, wie wir das eben machen würden. Zum Beispiel Chaos im Sortiment, wenn jetzt Arzt A nicht das Gleiche nehmen wie Arzt B für seine Operation und so weiter. Auch das wächst natürlich historisch und nicht nur wegen Arzt A oder Arzt B, sondern auch nach Covid ist natürlich vielen aufgegangen, dass viele Artikel nicht bestellbar waren. Dann ist man weggegangen von seiner einen Lieferantenstrategie zu mehr Lieferantenstrategien. Hauptsache man bekommt die Ware und so weiter. Dann sind Doppelbestellungen dadurch gelaufen. Dann hat es viel Maverick Buying gegeben dadurch. Und auch sowieso gibt es sowieso viel in Häusern und zu hohe Sicherheitsbestände, ne, die daraus resultierten, was dann halt viel Kapitalbindung im Haus gibt und volle Fächer. Und
damit ist man wieder im Feuerwehrmodus gefangen.
Richtig,
weil man natürlich
genau
nicht nur bei einem und eine klare Strategie und ein klares Sortiment
genau
hat. Aber genau da setzt ja eigentlich Einkauf voran. Was denkst du, woher kommt das? Also du hast gesagt, historisch gewachsen ist so ein Aspekt, woher das kommt, durch verschiedene Wünsche im Haus. Sicher auch dieses Gefangensein in der operativen Tätigkeit ist ein Aspekt, dazu führt. Was denkst du, was sind nur so Aspekte, die dazu führen könnten, dass man eigentlich immer in diesem Rad dreht und wie nicht draus herauskommt?
Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass es halt viel auch eine Angst dahinter steckt, dass die Patientenversorgung nicht gesichert werden kann. Dass auch wenn man am OP-Tisch steht, sag ich mal aus eigener Erfahrung, und man nicht das richtige Werkzeug hat oder nicht die richtigen Artikel hat für den Arzt, der jetzt gerade dasteht, dass man selber unter Feuer kommt. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die dazu beitragen, dass es eben vor allem so zu hohen Sicherheitsbeständen kommt. Und eben wie gesagt, dadurch gibt es zum einen übervolle Schränke, unübersichtliche Schränke.
Die Sicherheitsbestände sind nicht nur im Zentrallager, sondern das setzt sie natürlich auch auf den Stationen fort. Und je nachdem, wie man es organisiert hat, wer bestellt, hat man natürlich unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse
ganz
und deswegen
genau
ganz
das
unterschiedliche.
Richtig.
Vorräte.
Und wenn man dafür kein System hat, wie jetzt zum Beispiel ein Kanban-System, dann wird das auch immer dabei bleiben, je nachdem, wer die Bestellung auslöst. Wenn es jetzt nicht ein Versorgungslogistiker wäre oder überhaupt jemand außer Logistik, sondern die Pflege das noch alleine machen muss, dann also stehen die auch wieder unter Zeitdruck, weil sie das auch noch nebenbei machen müssen. Also eben, es fehlen klare Prozesse häufig, um wirklich Ordnung in ein Chaos, in einem Sortiment zu bringen.
Und das sind wir so ein bisschen wie beim Henne-Ei-Problem. Was war zuerst?
Ja, genau.
Habe ich keine klaren Prozesse, habe ich meistens große Lager und hohe Kapitalbindung, habe ich klare Systeme, kann ich es deutlich einfacher machen. Und das ist zwar schwierig messbar, aber das hilft natürlich enorm, um irgendwie mit System das Ganze anzugehen. Ja, und jetzt ist so die Frage, warum ist das heute eigentlich ein größeres Problem als früher? Warum wird das heute viel offensichtlicher als das noch vor ein paar Jahren? Weil jetzt könnte man sagen, ja, das hat ja schon immer funktioniert und Spitaleinkauf war ja über viele Jahre und irgendwie war das bessere Bestellbüro ganz historisch gewachsen, ganz vielen Häusern. Warum wird es heute wichtiger, dass man strategisch einkauft und dass man sich da anders aufstellt?
Ja, also so grob gesagt waren früher natürlich, war der Kostendruck nur moderat. Der ist so stark gestiegen, auch mit der Einführung von DRG, stark gestiegen, das ist jetzt seit 2012, glaube. Und die Komplexität ist halt viel größer geworden, ne? Die ganzen Regulatorien, MDR und so weiter, das ist alles so mit so viel Zeit mehr verbunden, zum die ganzen Prüfungen machen und so weiter. Ressourcen waren früher auch eher ausreichender, würde ich sagen, als heute. Nicht nur, weil der Fokus heute viel mehr auf das Operative gelegt wird, weil das eben nötig ist, ohne klare Prozesse, sondern weil auch Personalkosten gestiegen sind und somit auch Reduktionen gemacht werden mussten und so weiter.
Die Geschäftsleitung hat natürlich auch klare Ansprüche. Und meistens ist es halt angenehmer, in den Sachkosten zu sparen, als an die Personalkosten ranzugehen. Deswegen wird das meistens der erste Hebel sein, wo könnte man da einsparen. Genau. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, reine Preisreduktion ist vielleicht der falsche Hebel. Es macht vielleicht kurzfristig Einsparungen, aber es geht um viel mehr. Es geht um Prozesse, es geht um Kapitalbindung und es geht auch, wie stelle ich mich so auf, dass es wirklich einen nachhaltigen Saving-Effekt garantiert.
Genau, also was noch dazu ist, eben die ganze Beschaffungslandschaft, das ist mir, habe ich vorhin noch nicht erwähnt, ist auch viel komplexer geworden, generell.
Das ist nur ein spannender Aspekt. Die Beschaffungslandschaft, könntest du das mal kurz ausführen? Was denkst du dazu? Was ist denn komplexer geworden in den letzten Jahren?
Ja, was ich denke, ist generell, also eben durch die ganzen Vorgaben, durch den Kostendruck, durch weniger Personal, wo strategisch arbeitet, durch die ganzen, also es fehlt an Transparenz und
ja, wenn man es anschaut, ist Beschaffung insgesamt internationaler und komplexer geworden. Also Themen wie Parallelimport oder sowas hat die letzten Jahre natürlich deutlich dort zugenommen. Und auf der anderen Seite gab es aber durchaus auch Vereinfachungen. Also wenn man anschaut, es gibt ja halt fast kein Haus mehr, das nicht in irgendeiner Einkaufsgemeinschaft organisiert ist. Also die Häuser haben versucht, sich genau aufgrund dieser Komplexität oder das zu reduzieren, natürlich auch sie zusammenzuschließen. Und vor allem für Materialien, wo man sieht, die haben einen geringen Wert, möglichst diese Verhandlungen, die jedes Spital früher einzeln geführt hat, zum Beispiel in Einkaufsgemeinschaften auszulagern. Das reduziert teilweise die Komplexität, aber auf der anderen Seite durch Lieferkettenverzögerungen, durch all diese Themen, die jetzt da aufgekommen sind in den letzten Jahren, hat es natürlich auch Komplexität zugenommen. Und das ist sicher ganz ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Ich glaube, auch dieser Druck, der auf den Einkauf besteht, ist ein ganz anderer. Mir sagen immer, der Leistungsmesser für einen Einkauf ist natürlich auch die Savingliste. Also letztlich wird der Einkauf daran gemessen werden müssen, was sparen Sie ein? Und wenn man das jetzt in Relation setzt, wenn ich im Feuerwehrmodus bin, dann sind die Einsparungen natürlich relativ gering. Und deswegen müsste der Ansatz ja eigentlich sein, dass man rauskommt aus dem Feuerwehrmodus. So brauchst du Prozesse. Und dafür an den Schrauben ansetzt, die tatsächlich gut drehen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin? Wann setzt denn Simply Projects dort an? Und ganz konkret mal zu beschreiben, wenn du jetzt in einem Haus eine Anfrage bekommst, könntest du den Einkauf mal anschauen, könnte man schauen, hat es da Potenzial? Wie funktioniert sowas? Wie geht das? Wie gehst du davor?
Zuerst mal gehen wir von Simply Projects nicht ran gleich mit irgendwelchen Tools oder Excel-Listen oder so. Wir versuchen zuerst mal mit dem Einkauf wirklich ein Gespräch zu führen, versuchen die zu verstehen, wo der Einkauf heute wirklich steht, machen also eine komplette Ist-Aufnahme vom Bedarf über die Bestellung zum Wareneingang, Rechnung bis zur Zahlung hin, schauen wir uns die Prozesse an.
Das hört sich jetzt nur relativ kompliziert an. Wie lange dauert denn sowas ungefähr?
Meinst du jetzt den Quick-Check generell?
Ja, zum Beispiel. Also wenn wir jetzt in so ein Haus gehen, weil meistens ist ja so, man hat immer Angst davor, oh, da wird jetzt ein wochenlanges Controlling beschäftigt, irgendwelche Listen zu ziehen oder der Einkauf tagelang von der Arbeit abgehalten, um irgendwelche Interviews zu führen. Du hast es schon angesprochen, wir nennen es Quick-Check. Das geht auch quick meistens. Mhm. Erfahrungsgemäß, wie lang dauert sowas?
Also so 1 bis 2 Wochen, je nach Größe des Hauses.
Ja, aber das ist sicher die größeren Häuser.
Ja, ich glaub, genau.
Bei so einem kleinen Haus, also wahrscheinlich mal so 1, 2 Tage ja, vor Ort. Also es kommt so ein bisschen auf die Größe an, kommt darauf an, wie viele Standorte hat das Ganze.
Aber genau, und wen so interviewt man alles? Genau. Wie du schon sagst, wie viel, es kann auch ein kleineres Haus sein, was aber mehrere Standorte hat, wo man eben wieder andere Leute interviewen muss und so weiter. Was wird mit einbezogen? Eben wird die Steri zum Beispiel mit einbezogen? Werden noch andere
Abteilungen
mit einbezogen? Oder geht's ausschließlich um den Einkauf? Und dann gucken wir uns auch an, wie sieht das Lieferanten- oder und beziehungsweise Vertragsmanagement an? Gucken uns die Rahmenverträge an, die Risiken, was entstehen kann oder was zurzeit ist. Gehen in die Materialwirtschaft, ins Lager, gucken an, wie weit ist das Lager optimiert? Gibt es schon zum Beispiel Kanban?
Das ist ein spannender Punkt, was du da berichtest. Wie weit ist das Lager optimiert? Ich behaupte mittlerweile, wie das Lager aufgestellt ist, das sagt meistens schon einiges. Also ein Blick ins Lager zeigt uns meistens schon relativ schnell, wo ist der Stand der Organisation und wo ist der Stand des Einkaufs. Du hast vorher auch schon die Materialkosten oder beziehungsweise Kapitalbindung angesprochen. Wenn wir sehen, dass da Riesenlagerbestände vorhanden sind, die eigentlich in der Dimension in keiner Relation zum Haus stehen, dann gibt es schon einen sehr klaren Hinweis darauf, wo kann man ansetzen. Also ich glaube, es ist, wie ist man operativ aufgestellt, ist so eine Frage. Wie findet die Verteilung im Haus statt, ist die zweite, oder über verschiedene Häuser statt, ist die zweite wichtige Frage. Und wie sind die Rahmenbedingungen? Und da reicht uns meistens schon aus, dass man mal die Stammdaten durchschaut, genau, und schaut, was hat's für Inkongruenzen, was hat's für verschiedene Preismodelle, die dort mit drin sind. Damit können wir eigentlich schon relativ viel sagen. Also die Belastung für den Betrieb an sich ist beim so einem Quick-Check relativ gering. Da wird sehr vieles im Hintergrund bei uns dann gemacht, was an Auswertung und an eben auch Excel-basiert vorhanden ist.
Genau, also eben wir gucken uns natürlich auch die Stammdaten generell an. Wie sind die Stammdaten? Sind die relativ sauber oder gibt es viele Nulldreher und so weiter? Kann man da was bereinigen und so weiter. Aber eben bleiben wir bei der Ist-Aufnahme. Das ist eigentlich unser Quick-Check, dass wir das erstmal machen. Dann prüfen wir eben auch zum Beispiel, welche Kosten oder Einsparpotenziale sind schon am Laufen. Gibt es eine Saving-Liste? Wie wird die geführt? Ist die aussagekräftig? Wird eben schon, wie du vorhin schon erwähnt hast, wird schon Parallelimport gemacht, weil man darüber natürlich auch einiges drehen kann an den Kosten. Wie sind die Prozesskosten? Ist was gebündelt und so weiter? Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die wir angucken und aber die wir sortiert eben Stück für Stück angucken.
Wir haben viele Parameter im Hintergrund, ja, die wir eigentlich für uns abchecken und daraus gibt es ein Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild gibt es dann als Ergebnis mit einem kurzen Bericht. Und wenn wir kurz meinen, ist es tatsächlich kein 125-seitiger Bericht, sondern ein kurzer Bericht. Und was habe ich jetzt als Haus davon? Also wo ist mein konkreter Nutzen? Was kommt jetzt dabei raus? Also wenn ich sagen kann, so jetzt habe ich diesen Schritt mal gemacht, jetzt habe ich meinen Bericht auf dem Tisch liegen, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich ansetzen kann und wo meine Probleme sind. Wie geht's jetzt weiter?
Generell, was das Haus davon hat, natürlich am Schluss, ist, dass es eine relativ schnelle Klarheit hat, wo sie stehen, anstatt selber eben monatelange Analysen durchzuführen. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, wo sie konkret einsparen können. Dann, wie der Einkauf effektiv entlastet werden kann und Quick-Checks natürlich, Quick-Wins auch natürlich.
Aber jetzt stelle ich mal eine ketzerische Frage. Warum können die Häuser das denn nicht selber?
Ja, das ist halt, wo wir vorhin schon eigentlich die ganze Zeit oder wo der Knackpunkt generell liegt, ist, das ist komplett auch ein Zeitproblem, dass die Leute keine Zeit haben, weil sie eben operativ stark involviert sind.
Auch die Betriebsblindheit, wenn ich jeden Tag in meinen Betrieb gehe, ja, jeden Tag meine Prozesse immer die gleichen vollführe, hinterfrage ich es irgendwann nicht mehr, ist denn das noch sinnvoll, was ich da mache oder könnte ich es vielleicht einfacher machen oder hätte ich vielleicht in anderen Bereichen auch ein Potenzial, was mir jetzt gar nicht so bekannt ist. Das heißt aber auch, das findet in engem Austausch mit dem Einkauf statt. Also das ist nichts, was wir jetzt alleine machen.
Mhm, genau, richtig. Auf alle Fälle ist die Interaktion mit dem Einkauf natürlich das Wichtigste. Mhm. Auch wenn wir die jetzt nicht stark belasten und vieles, wie du vorhin schon gesagt hast, im Hintergrund machen. Ja,
Das ist ein Verständnis, wie funktioniert der Einkauf in dem jeweiligen Haus und wie hat er seine Prozesse strukturiert und wie geht er vor allem die Savings an, in welcher Größenordnung kann er die überhaupt realisieren oder ist er damit eingebunden? Das, glaube ich, so einer der Schlüssel.
Richtig. Das kann man natürlich alles über die Warengruppen rausfinden. Sag ich mal, AOP-Artikel sind natürlich sehr viel kostenintensiver als jetzt, was weiß ich, in der Cafeteria oder was auch immer.
Ich sage immer, der spannende Bereich ist meistens im OP, dort gehen die teuren Artikel
ganz
durch.
Ganz genau.
Sehr häufig ist es noch sehr dezentral organisiert, dass der OP selber seine Warengruppen beschafft oder einkauft und selbstständig dort unterwegs ist. Also das ist ganz häufig ein Ansatzpunkt, wo wir großes Einsparpotenzial finden. Uns ist völlig klar, dass das nicht immer angenehm ist, dass man da vielleicht nochmal im weiteren Verlauf in die Gespräche mit den Ärzten muss, um zu schauen, wo kann man standardisieren. Aber das Potenzial, das gerade in dem Bereich sie meistens auftut, ist im Vergleich zu einer Pflegestation deutlich höher. Ich glaube, kann man so.
Und was ich denke, ist eben auch, wenn wir so Sortimentsbereinigung machen und dann die Ärzte natürlich ins Boot holen müssen, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn das von innen, also in-house passiert, als wenn jemand von außen kommt, ja, geschickt so. Wurde. Das gibt einen ganz anderen Hebel, einen ganz anderen Ansatz, als wenn das jemand aus dem Haus machen soll.
Naja, sind wir ehrlich, wenn man jeden Tag mit dem Arztkollegen am Tisch stehen muss, ist es deutlich schwieriger zu sagen, wir müssten mal über Standardisierung sprechen. Mhm. Einkauf ist häufig fachlich auch weiter weg. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wo wir häufig auch geholt werden, mit den Ärzten das Gespräch zu suchen, auch auf einer fachlichen Augenhöhe mit den Ärzten zu sprechen. Was braucht es denn wirklich? Wo könnte man Artikel standardisieren? Wo könnte man vielleicht über verschiedene Hersteller auch Artikel standardisieren? Ganz ein wichtiger Ansatzpunkt, den du da ansprichst, absolut. Ja, und jetzt haben wir schon gehört, also wir machen das greifbar, wir machen es sehr standardisiert, wir beobachten ganz viele Parameter und schauen dann am Ende, was kommt dabei raus für den Kunden. Und dann hat er jetzt eine Auslegeordnung, wo das greifbar wird und wo wir letztlich dann auch sagen, da und da und da, an den Punkten hast du Verbesserungspotenzial. Und jetzt ist schon die Frage, wie geht's dann weiter? Also lassen wir dann natürlich unsere Kunden nicht mit dem alleine, sondern geben ihnen ganz klare Möglichkeiten und zeigen ihnen auf, wo könnte man Optimierungen machen.
Genau, wir machen eine Roadmap, halbes bis ein Jahr, wie sie das regeln können, genau, oder eben ob sie Hilfe dafür brauchen und dann wird da angesetzt.
Genau, und da haben wir natürlich große Erfahrung aus vielen Projekten sammeln können, was macht Sinn, was funktioniert und was macht eben weniger Sinn. Wir sind, du hast vorher das Wort schon im Mund genommen, Kanban, da sind wir, glaube ich, große Fans, weil wir festgestellt haben, dass das so das Nonplusultra ist. Da gibt es auch innerhalb von Kanban, also klar strukturierten Schranksystemen, erhebliche Unterschiede von hochtechnisch und digital bis relativ einfach strukturiert. Wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass weniger manchmal mehr ist und dass eine einfache Struktur, die gut bedienbar ist, meistens zu weniger Arbeit führt, als wenn man es hochtechnisch
ausführt. Und das ist auch eine Kostenfrage.
Das ist auch eine Kosten- und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Glaubensfrage, aber wir haben da sehr gute Erfahrung gemacht, wirklich aus unzähligen Installationen. Und das gibt eine enorme Entlastung und es gibt einfach eine Ruhe im operativen Einkauf. Und damit ist genau dieser Punkt, wo wir eingangs schon waren, dass Ressourcen frei werden und dass man die Möglichkeiten hat, den Einkauf strategisch sinnvoller zu gestalten, deutlich besser gegeben.
Ja, genau. Also eigentlich ist es so, dass wenn man jetzt so ein Kanban einrichtet, dass der Leitspruch eigentlich ist, dass die Pflege pflegt und die Logistik macht. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass die Pflege eben mehr Zeit hat für ihr Kerngeschäft und die Logistik im Prinzip alles übernimmt, was mit der ganzen Materialversorgung zu tun hat.
Und das kann man dann auch optimieren, man kann dann auch über Outsourcing und all diese Themen reden. Also es ist, glaube ich, wirklich so die Frage, was passt individuell auf das einzelne Haus? Wo steht das Haus bereits? Welche Vorarbeiten sind gemacht und was wären weitere Entwicklungsschritte? Und ich glaube aber, so die Kernbotschaft muss sein, der Einkauf sollte möglichst von operativen Tätigkeiten entlastet werden und sollte sich vor allem auf das konzentrieren, wo tatsächlich die Musik spielt. Und die ist halt häufig in der Beschaffung, im strategischen Einkauf. Und dort, wo es um die größeren Summen, größere Geräte etc. geht. Das ist doch sehr gut. Ja, und dann sind wir schon fast am Schluss angekommen. Vielleicht, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, was wären so aus deiner Sicht so Gedanken, die man auch in den Betrieb mitnehmen könnte? Es geht ja nicht nur darum, dass wir in jedes Haus gehen und Aufträge dort generieren, sondern es geht auch darum, dass man mit so einem Podcast vielleicht auch mal den einen oder anderen Gedanken anstößt, was könnte ich in meinem Haus machen? Was sind so die Kernbotschaften, die du eigentlich immer ganz gerne den Kunden mitgibst und sagst, das ist der Ansatzpunkt für einen erfolgreichen Einkauf?
Aus meiner Sicht die wichtigsten Messages, ja. Also das wäre mal zum einen, dass der Einkauf weitgehend von operativen Themen, also der strategische Einkauf, weggehen muss und wirklich strategisch unterwegs sein muss, dass der sich langfristige Ziele setzt oder wir ihm zeigen können, wo seine langfristigen Ziele sind aus diesem Quick-Check.
Also es ist Führungsarbeit, es ist nicht
richtig
operatives Abarbeiten.
Genau, das ist auch nicht nur Excel-Listen erstellen, sondern auch wirklich Prozesse optimieren, Prozesse anpassen, anfassen.
Anfassen und
genau,
anpassen.
Genau, richtig. Also Prozesse optimieren, und es sind auch unsere Erfahrungen aus den Spitälern, die wir mitbringen, dass das die wichtigsten, kriegen halt schnelle Klarheit über ihre Ist-Analyse und welche Ziele sie dann verfolgen können in Zukunft.
Also Transparenz ist ein wichtiger Schlüssel, und mit dieser Transparenz macht es manchmal vielleicht auch Sinn, sich ein bisschen eine externe Meinung zu holen, um so die eigene Betriebsblindheit vielleicht auch ein bisschen diesen Bias ausschalten zu können. Und da hat es sich bewährt, vielleicht den ein oder anderen Mal sich extern jemand mit an die Seite zu nehmen, die genau bei dem unterstützen können, um dann vielleicht wieder einen Schritt weiter zu kommen und zu sehen, wo habe ich Ansatz.
Genau. Und ohne Transparenz halt keine echten Einsparungen.
Das war ein Punkt. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Claudia.
Danke.
Es hat mir riesen Spaß gemacht, wieder mal. Und ich hoffe, dass der ein oder andere was mitnehmen konnte. Selbstverständlich stehen wir für Fragen zum Einkauf zur Verfügung. Also Sie dürfen jederzeit gerne auf uns zukommen. Und wir freuen uns, Sie bald wieder beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Danke dir, Claudia.
Vielen Dank auch.
Bis bald.
Dankeschön.